Arbeitswelten. Ein Podcast der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen.
Was heißt eigentlich Fortschritt? Laut Umfragen denken viele Menschen bei Fortschritt zunächst mal an mehr Umweltschutz oder vielleicht auch an technische Entwicklung. Elektroautos und Windkraft statt Benziner und Kohle, könnte man sagen. Andere denken bei Fortschritt vielmehr an digitales Arbeiten. Aber was ist eigentlich mit so gewerkschaftlichen Werten wie sozialem Zusammenhalt und Gerechtigkeit zum Beispiel? Man könnte auch fragen, wie fortschrittlich sind bessere Lebensbedingungen für alle? Ziemlich große Fragen, über die wir hier in kleiner Runde sprechen, mit jungen Politikerinnen, Gewerkschaftern und Aktivistinnen. Im Podcast Arbeitswelten von der IG Metall. Schön, dass ihr zuhört. Ich bin Philipp Eins. Und im Oktober haben wir den Anfang gemacht mit Jette von der Grünen Jugend. Heute freue ich mich auf eine Vertreterin von den Jusos, also der Jugendorganisation der SPD. Und zwar ist heute da Sinem Taschan Funke. Sie ist 29 Jahre alt, wurde in Berlin-Tempelhof geboren und hat sich schon in der SPD engagiert, als sie noch in der Schule war. Später hat sie dann Jura studiert und ist heute Co-Landesvorsitzende der Jusos in Berlin. Schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch.
Und schon letztes Mal da und ja, man könnte fast sagen alter Bekannter ist Enrico Wiesener. Er ist 26, gelernter Industriemechaniker und arbeitet heute bei Siemens Energy in Moabit. Nebenbei engagiert er sich seit 2014 bei der IG Metall-Jugend in Berlin und ja, Enrico, schön, dass du da bist.
Ja, hi, schön, dass ich wieder da sein darf.
Sinem, die SPD, die hat ja die Bundestagswahl gewonnen als stärkste Partei, aber interessanterweise nicht bei den Erstwählern. Da ist die Partei auf dem dritten Platz gelandet mit 15% Zustimmung und die Grünen und die FDP, die haben viel besser abgeschnitten mit jeweils 23%. Und ich frage mich dann halt, was müsste denn die SPD tun, damit sie bei jungen Wählerinnen und Wählern auch wieder attraktiv wird?
Ja, du hast ja eingeleitet mit der Fortschrittsidee. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass meine Partei, dass die SPD wieder besser darin wird, jungen Menschen das Fortschrittsversprechen zu machen, das Aufstiegsversprechen zu machen und das auch ein bisschen besser auszudefinieren. Ich glaube, wir haben eigentlich gute Inhalte, wir haben gute junge Leute. Wir sind jetzt mit 49 Jusos, / jungen Abgeordneten, wie auch immer man die definieren will, im Bundestag vertreten. Das ist eine massive Zunahme von jungen Perspektiven im Bundestag. Und die haben auch wirklich gute Ideen dazu, wie man die Gesellschaft verändern kann. Ich glaube, es wird wichtig sein, dieses Wannabe-Aufstiegsversprechen der FDP ein bisschen zu entzaubern und auch zu zeigen, dass wir Thema Klimaschutz beispielsweise und in der Frage, wie wir die Gesellschaft umbauen, dass wir da gute Antworten haben.
Naja, aber wenn du sagst, die SPD, das soll eine Partei des Fortschritts sein, da kommt vielleicht bei vielen Jüngeren an, also seit 1998, da saß die SPD ja bis auf 4 Jahre immer irgendwie in der Bundesregierung. Und naja, für Veränderung und Fortschritt steht das vielleicht ja nicht unbedingt. Man wählt dann so das, was man kennt.
Ja, also du hast jetzt bei 98 angefangen. Da sind schon richtig, richtig viele Dinge passiert, als die SPD da führender Teil der Bundesregierung war. Auch viel Blödes, Hartz IV und so, darüber reden wir vielleicht ein andermal. Aber zum Beispiel, wenn man sich so den Teil Staatsangehörigkeitsrecht anguckt, ne? Also es ist jetzt ein bisschen random als Beispiel, aber die SPD und die Grünen haben damals dafür gesorgt, dass nicht das Blutsrecht in Deutschland gilt, zu deutscher Abstammung sein musst in irgendeiner Weise, um die deutsche Staatsangehörigkeit zu bekommen, sondern gesagt, hey, es ist ein Land, wo gelten soll, wer hier geboren ist, ist Deutscher, ist Deutsche. Das ist ein kleines Beispiel dafür, dass unter Rot-Grün eigentlich sehr, sehr grundlegende Dinge angegangen wurden damals. Und heute, glaube ich, wird man auch den Unterschied sehen, was möglich ist, wenn die Union nicht mehr dabei ist. Also allein Cannabis-Legalisierung, Wahlrechtssenkung, Schwangerschaftsabbrüche, das sind Dinge, die, ja, da atmen viele Leute auf, Transsexuellengesetz, dass da eine Änderung möglich sein wird, beziehungsweise sogar die Abschaffung. Das ist ein richtig krasser gesellschaftlicher Aufbruch unter SPD-Führung und die Leute werden merken, dass es einen Unterschied macht, ob wir eine Regierung anführen oder nur mit dabei sitzen.
Jetzt hast du ja gerade ein paar Punkte genannt. Das hat ja jetzt gar nicht so viel mit Umweltschutz zu tun und mit technischem Fortschritt, sondern das waren andere, eher so gesellschaftliche Faktoren. Was ist denn eigentlich Fortschritt für dich?
Das ist eine sehr interessante Frage. Wir hatten Olaf Scholz zu Gast bei unserem Bundeskongress. Und ich hatte da auch einen Redebeitrag in der Aussprache mit ihm und habe mir auch die Frage gestellt, was heißt eigentlich Fortschritt? Was heißt eigentlich Fortschrittskoalition?
Ja, weil genau SPD, Grüne und FDP sagen ja, wir sind eine Fortschrittskoalition.
Wir sind eine Fortschrittskoalition, genau. Und dann habe ich mal Wikipedia aufgemacht und mir angeguckt, wie es da definiert wird. Ich dachte, das macht man so als Mensch meiner Generation. Ja, und Wikipedia sagt, es sind grundlegende Verbesserungen durch Veränderungen in der Gesellschaft. Und wenn ich darüber nachdenke, was sind grundlegende Verbesserungen und wo will man die erreichen oder was muss man erreichen, damit sich die Situation in der Gesellschaft grundlegend verbessert. Da sind da viele gesellschaftspolitische Forderungen drin, die, glaube ich, dafür sorgen werden, dass die Leute freier leben können. Und das ist ein Freiheitsbegriff, der Sozialdemokratie, Grüne und FDP wahrscheinlich sogar eint. Oder das sieht man an dem Koalitionsvertrag, dass wir da eine ähnliche Vorstellung von haben. Aber wenn wir so über materielle Fragen reden, über die Frage von Verteilung, dann ist das für mich als Juso, als Jungsozialistin, eigentlich die wichtigste Frage. Also wie schließt man Lücke zwischen Arm und Reich? Wie sorgt man dafür, dass das Vermögen in der Gesellschaft nicht so ungleich verteilt ist? Weil das ist Gift für eine Gesellschaft. Und dafür haben wir leider noch keine Antwort zusammen mit der FDP gefunden. Vielleicht helfen die nächsten 4 Jahre, dass sie sich dahingehend besinnt. Aber ja, mal schauen.
Enrico, du bist ja hier für die IG Metall, so für die Gewerkschaft. Und eigentlich waren ja die SPD und die Gewerkschaften, so historisch gesehen, immer ganz enge Partner. Ja. Also Wurzeln in der Arbeiterbewegung und so weiter. In den letzten Jahrzehnten, da hat es an manchen Stellen, könnte man sagen, geknirscht. Also der DGB, der Deutsche Gewerkschaftsbund, der gibt zum Beispiel, gab auch in der letzten Wahl keine Wahlempfehlung ab. Wie ist denn bei dir? Kannst du dich damit identifizieren, was Sinem gerade sagt?
Ja. Auf jeden Fall. Also ich habe gerade sehr positiv gestimmt zugehört und das ist einfach, macht Spaß, dir zuzuhören, muss ich sagen.
Oh, danke.
Und ich würde sagen, keine Ahnung, vorhin haben wir bei 98 angefangen, da war ich 4 Jahre alt, seitdem das dann wohl gebrochen sein soll mit der SPD und deswegen kann ich das nicht so einschätzen. Ich habe Freunde bei den Jusos, mit denen kann ich mich sehr gut unterhalten, die dann auch wiederum Gewerkschaftsthemen mit einbringen. Ich würde es an keiner Partei festmachen, was du als Gewerkschafter wählen darfst. Das soll mal jeder selber entscheiden. Und die Frage ist halt, was denn tatsächlich umgesetzt wird. Also ich glaube, wenn man über Fortschritt redet, wir haben es ganz kurz angerissen, wollten ein andermal drüber reden, im Hartz-IV-Gesetze, ich glaube, damals hieß es auch Fortschritt. Der kranke Mann Europas war damals Deutschland mit unglaublich hohen Lohnstückkosten und sowas. Das ist ja heute ganz anders. Und niedrige Lohnstückkosten bedeuten wiederum, ja, du kannst viel exportieren, hast Wohlstand, ein hohes Bruttoinlandsprodukt, aber ob das fair verteilt ist. Also wo kommt denn der niedrige Preis pro produziertes etwas her? Über die Lohnkosten. Oder indem man eine sehr automatisierte Fertigung hat. Und also das kann ich nur unterschreiben, dass du sagst, dass ein Verteilungsproblem Gift für die Gesellschaft ist. Und das höre ich sehr gerne, weil wenn man auch Gelder fairer verteilt, da hatten wir beim letzten Mal schon ein bisschen drüber geredet, kann sich der Private auch wieder mehr leisten und dann auch vielleicht Umweltschutz machen.
Aber so ganz einfach gesagt, eine gerechte Bezahlung für alle, gerechtes Einkommen für alle. Mhm. Das sind auch so Werte, die auch Fortschritt sind für dich.
Auf jeden Fall. Also natürlich, wir sind immer gegeneinander ausspielbar. Das sieht man, wenn in einer globalisierten Welt noch viel stärker, wenn Produktionsstätten in Best-Cost-Countries verlagert werden, so nennt man das, nicht mehr Billiglohnländer, dann versuchen wir uns natürlich zu vernetzen über die Gewerkschaft. Aber was halt wirklich wichtig wäre, eigentlich jemand aus der Produktion aus Ungarn zum Beispiel mit jemand aus der Produktion aus Deutschland zusammenzubringen, damit die miteinander reden, damit dann keine Argumentation aufkommt, die klauen unsere Jobs oder sowas, sondern dass man eher hinterfragt, was bedeutet denn so eine neoliberale Politik und schadet man mit so einem unternehmerischen Handeln nicht vielleicht auch den Zusammenhalt in der EU und macht das ganz bewusst und stärkt damit wiederum auch andere Parteien. Ja, und ich glaube und weiß es eigentlich auch, dass die SPD das auf jeden Fall versucht, dem etwas entgegenzuhalten mit Stiftungen der Friedrich-Ebert-Stiftung, die auch international unterwegs sind. Und die Frage ist halt auch, was man dann tatsächlich erreichen kann.
Und es kann, dass etwas anders wird, ja, das kann ja in alle Richtungen gehen. Also Veränderung kann auch in alle Richtungen gehen. Und deshalb ist, glaube ich, wichtig, dass man da auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Jetzt hast du gerade gesagt, ja, ihr miteinander sprechen, das wäre schon ganz gut. Gewerkschafter aus Deutschland, auch aus anderen Ländern. Wie ist es denn mit solchen Jugendorganisationen wie den Jusos und der Jung IG Metall, sprecht ihr auch miteinander oder arbeitet ihr auch miteinander eigentlich?
Also wir jetzt hier in Berlin, glaube ich, mit der Jung IG Metall noch nicht so intensiv. Wir haben Aber im letzten Jahr angefangen, mit der Verdi-Jugend viel zu machen beispielsweise. Mit der DGB-Jugend sind wir im konstanten Austausch. Mit der NGG machen wir viel. Es ist halt, hat sich wahrscheinlich in der Zeit jetzt noch nicht so ergeben, aber sind wir auf jeden Fall dran interessiert. Also wir suchen schon Gewerkschaftsnähe. Wir versuchen, wenn Streiks stattzufinden, zu unterstützen, aufzurufen und immer auch vernetzt zu halten mit Kämpfen, die Beschäftigte führen. So, weil das ist für uns, wir kommen aus einer Lehrlingsbewegung. So sind die Jusos mal entstanden. Und das ist für uns deshalb auch Teil einer Tradition, die wir fortführen wollen, für uns, also aus unserer Sicht fortführen müssen, um unsere Rolle angemessen auszufüllen.
Wie gut ist das denn eigentlich für die IG Metall, da so zusammenzuarbeiten, so eng zusammenzuarbeiten? Denn ihr habt ja auch Mitglieder bei euch, die sind vielleicht bei der Jungen Union oder bei den Grünen. Ne? Also es gibt es ja auch.
Ja, ja.
Insofern sind die vielleicht gar nicht so begeistert von so einer ganz engen Annäherung an eine Partei.
Also das ist kein Problem auf jeden Fall. Das kann so eine Organisation in sich vereinen. Und wenn sie es nicht könnte, dann hätten wir, glaube ich, ein ganz anderes Problem. Und das ist vollkommen in Ordnung. Also es gibt die Junge Union. Ich kenne sogar eine Kollegin, die da drinnen aktiv ist. Ich kann es auch nicht so ganz nachvollziehen. Ist aber nicht schlimm, weil wenn wir in der Sache diskutieren oder sie das Präsidium leiten muss, dann macht sie das sehr gut. Und also das Präsidium jetzt, um so eine große Sitzung zu leiten, dann sitzen halt vorne welche. Ne? Und das kann sie. Und natürlich gibt es da auch Widersprüche, was in Ordnung ist. Und ich glaube, wenn man sich jetzt den Koalitionsvertrag anschaut, wir hatten in der letzten Folge darüber geredet, was wir uns da alles reinwünschen würden. Da habe ich von Abum geredet, Ausbildung besser und mehr. Und das steht da so ein bisschen drin. Aber wenn man genau liest, verweisen die so auf die Tarifvertragsparteien zurück. Mhm. Und dann weiß ich ja im Grunde genommen schon, wer die Hausaufgaben machen darf. Und deswegen ist es wichtig, miteinander zu reden, in jedem Fall. Und vielleicht auch nochmal zu lernen voneinander, wie man bestimmte Sachen formuliert. Also wir haben auch so ein sehr gutes Bildungswesen, aber ein Austausch hilft immer. Und ich habe Freunde bei den Jusos, wie gesagt. Und dann geben die mir Tipps, wie man mal was schreiben soll, damit das dann auch bei der SPD zum Beispiel Anklang findet.
Und immer das, wichtig.
Genau.
Und wenn man was aufschreibt.
Genau, das ist halt ziemlich gut. Und am Ende des Tages ist der Kampf wahrscheinlich leider doch wieder auf der Straße, wenn es darum geht, eine umlagefinanzierte Ausbildungsvergütung durchzusetzen. Und das geht dann nur, indem man wieder die Machtfrage stellt als Gewerkschaft, und die Machtfrage kann ja nur die Gewerkschaft stellen.
Also das heißt, da gibt es aber auch Unterschiede, ne? Selbst wenn natürlich die SPD in der Regierung ist, den Kanzler stellt, Arbeitskampf gibt es vielleicht erstmal mit den Betrieben, aber vielleicht auch muss man da auch eine ganz gesunde Distanz zur Politik wiederum.
Na klar, logisch. Also denn ich sage nur, der Streik bei der Deutschen Bahn, ich glaube, da gab es auch einige SPD-Politiker, denen das nicht gefallen hat. Und unterstelle ich jetzt einfach mal, muss auch nicht sein. Es macht ja den Bahnverkehr wiederum teurer, und das ist aber auch in Ordnung so. Wir haben eine Inflation mittlerweile von 6%, das muss ausgeglichen werden, und deswegen ist es natürlich so, dass Gewerkschaften und Politik nicht immer ganz auf einer Linie sind. Das war auch bei der Berliner Krankenhausbewegung so. Es gibt einfach privatisierte Krankenhäuser, da hat die Politik keinen Einfluss drauf, aber wer hat sie denn mal privatisiert? Die Frage kann man auch stellen, und natürlich gibt es dann da auch Differenzen zwischeneinander, und das ist in Ordnung.
Sinem, du hast ja vorhin gesagt, ein Viertel der neuen SPD-Fraktion, die jetzt im Bundestag sitzt, die bestehen aus Jusos. Wie werdet ihr denn den Bundestag verändern und vielleicht auch fortschrittlicher machen in eurem Sinne?
Ja, ich glaube, erstmal muss man klar sagen, das sind nicht alle Leute, die in unseren Vorständen sind, bei den Jusos und dahin entsandt worden. Das sind Leute mit ganz unterschiedlichen Lebensrealitäten, Anbindungen in der Partei. Die allermeisten identifizieren sich auch explizit als Jusos. Aber einige sind auch einfach jung und aus SPD-Strukturen. Wichtig wird aber sein, dass all diese Menschen andere Perspektiven reinbringen. So die Perspektive von Millennials, von Leuten, die mit dem Internet aufgewachsen sind, die dazu eine ganz andere Beziehung haben, beispielsweise zu Digitalisierungsthemen, aber auch zu der Klimaschutzbewegung beispielsweise, die da einfach Umfelder haben, aus denen sie Erfahrungen mit in dieses Parlament bringen, wenn sie sie nicht selber sogar gemacht haben. Und ich glaube, das wird Politik. Allein das, dass diese Perspektiven jetzt mit abgebildet sind und vorher in der führenden Regierungspartei, in der führenden Regierungsfraktion, und dass das vorher einfach nicht so war, der Unterschied wird spürbar sein. Und ja, wir haben auch die Erwartung, dass bei Themen, die Jusos wichtig sind, dass da natürlich, dass die ganz anders reingetragen werden ins Parlament und dass wir nicht mehr so unzufrieden sein müssen mit dem Stimmverhalten unserer Fraktion an der einen oder anderen Stelle, weil wir wissen, da sind Leute, die stabil sind.
Ihr könnt es reintragen. Ihr müsst natürlich auch trotzdem in so einer Fraktion mit Gegenwind rechnen. Das ist, glaube ich, auch ganz normal in einer großen Partei. Was sind denn aber so außer Umweltschutz, hast du gerade genannt, was sind denn noch so Millennial-Themen? Wo du sagst, das ist einfach total wichtig für Jusos.
Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich im Bereich Arbeitsmarktpolitik einiges, was man angehen müsste. Also wenn wir angucken, wer von sachgrundloser Befristung zum Beispiel extrem betroffen ist, das sind junge Leute. So, das,
also von der Befristung von Arbeitsverträgen.
Genau, von der Befristung von Arbeitsverträgen ohne Grund. So, und dann sind das junge Leute, die haben viel weniger Planungssicherheit. Oft, das bringt riesen Nachteile mit sich. Also gerade hier in Berlin, versuch mal mit einem befristeten Arbeitsvertrag eine Wohnung zu finden. Das ist nochmal ein ganz anderer Kampf, als es eh schon ist. Es ist jetzt nur rausgepickt eine Sache, aber von vielen Formen von atypischer Beschäftigung, also von Beschäftigung, die einem gerade nicht Planungssicherheit bietet, die einem nicht die Möglichkeit bietet, ja, auch mal sesshaft zu werden, wenn man das zum Beispiel möchte. Davon sind junge Menschen krass betroffen. Und ich glaube, das ist eine Perspektive, die dringend in dieses Parlament gehört.
Jetzt sind wir in diesem ganzen großen Themenkomplex. Was ist ein solidarisches, was ist ein gerechtes Leben in einer Gesellschaft? Und das sind ja beides wichtige Themen, haben wir nun schon festgestellt, und auch Fortschrittsthemen für die IG Metall-Jugend, aber auch für die Jusos. Sprechen wir nochmal darüber, was man konkret tun kann. Zum Beispiel, wenn man einer Jugendorganisation eintritt, bei einer Partei, dass es gerechter zugeht. Hier in Berlin, in Ostdeutschland, was könnt ihr da ganz konkret bewirken, außer Themen ins Parlament zu tragen?
Ja, also ich glaube, das ist schon mal eine große Sache, ehrlich gesagt. Wenn ich mir zum Beispiel angucke, wie es zu dieser Ausbildungsgarantie kam und zu der Forderung der Ausbildungsplatzumlage, also dass die Betriebe, die sich aus der Verantwortung ziehen und nicht ausbilden, danach aber Fachkräftemangel schreien, dass die zur Kasse gebeten werden, um die Ausbildungsqualität von jungen Menschen, die woanders ausgebildet werden, zu erhöhen. Das war schon mal eine Forderung, glaube ich, dass wir die ins SPD-Programm gebracht haben, in die Koalitionsverhandlungen reingebracht haben. Das hat was bewirkt und wir haben die Ausbildungsgarantie jetzt. Das ging auch auf Idee von Jusos zurück, die sich mal eingeschlossen haben, ein paar Gewerkschafter rangeholt haben und darüber ins Gespräch gekommen sind, was sich eigentlich ändern müsste an Ausbildung. So, das ist die eine Sache. Forderungen zu entwickeln ist, glaube ich, super, super wichtig und die bringt politischen Fortschritt. Aber wir müssen natürlich und machen das auch immer dranbleiben, uns mit Gewerkschaften zu vernetzen und tatsächlich auch aufzunehmen, was es da für Probleme gibt und diese Scharnierfunktion zu haben zwischen jungen Menschen in Arbeit, in Ausbildung und dem, was die Partei sich ins Wahlprogramm oder ins Grundsatzprogramm schreibt. So, diese Scharnierfunktion müssen wir unbedingt weiterhin haben und arbeiten daran auch, dass wir die weiterhin haben. Und ansonsten, glaube ich, viel mit Leuten reden außerhalb von Universitäten. So. Weil wir neigen dazu, recht akademisiert zu sein bei Jugendorganisationen. Das hat nicht nur was mit den Jusos zu tun. Das ist bei der grünen Jugend genauso. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Organisationen ist, aber die allerwenigsten jungen Menschen, die eine Ausbildung machen, arbeiten gehen, kommen danach um 19 Uhr zu einer Juso-Sitzung und sagen, yo, ich habe jetzt noch richtig viel Energie dafür. Und deswegen ist es an uns, die Bedingungen bei uns so anzupassen, dass mehr Leute in Ausbildung bei uns mitmachen und gleichzeitig trotzdem den Draht so eng zu halten, dass, wenn sie schon nicht mitmachen, dass die Forderungen bei uns ankommen.
Ich kann mir vorstellen, dass das bei der IG Metall ein bisschen anders ist. Also da tritt man wahrscheinlich ja während des Studiums nicht ein, sondern eher aus dem Betrieb heraus. Ja, wenn man dort eine Ausbildung macht, wenn man dort angestellt ist. Wie ist das bei euch? Wenn man sich bei euch engagiert, was könnt ihr konkret verändern?
Das Angebot ist auf jeden Fall niedrigschwelliger als bei einer Partei, würde ich sagen. Alleine dadurch schon, dass man im Betrieb ist. Also die erste Aktivierung findet bei uns statt, wenn die jungen Lernenden, also sowohl Studenten als auch Azubis, das erste Mal in Betrieb kommen. Da gibt es einen Tag, wo sie nur mit dem Betriebsrat und der IG Metall verbringen und dann findet die erste Politisierung statt, sagen wir mal so. Und dann gibt es auch Leute, die schon in einer Partei sind und sich dann trotzdem für die Gewerkschaft entscheiden und bei anderen kommt es dann halt andersrum. Und ich würde halt sagen, in der Tarifkommission überlegt man sich ja schon von vornherein, welche Forderungen stellt man auch auf für die Jugend, damit die mit auf die Straße kommt. Weil wir halt ganz klar darauf angewiesen sind, dass es die Zugpferde gibt, die so eine Tarifrunde zum Erfolg bringen. Und das ist ganz oft die Jugend, die einfach mit ihrer Energie das macht. Und ich habe die ganze Zeit über diese Scharnierfunktion auch nachgedacht, die du da so beschrieben hast. Habe ich noch nie gehört, das Wort, aber cool. Und genau das ist es eben, weil letzten Endes ist ja schön, dass die sachgrundlose Befristung verboten ist. Wenn das keiner kontrolliert, der Betriebsrat, am besten IG Metall-Betriebsrat mit dieser Gewerkschaft halt im Rücken, die dafür sorgt, dass er auch nicht gekündigt wird und das eben durchsetzt, dass es keine sachgrundlosen Befristungen gibt oder auch keine Kettenbefristungen. Also dann, ich habe Dinger schon erlebt, da werden für ein und dieselbe Person in derselben Abteilung immer neue Projekte erfunden. Das muss der jetzt noch abarbeiten und danach brauchen wir ihn nicht mehr und dann, oh, siehe da, ist ja das nächste Projekt. Und das ist einer dauernden Unsicherheit im Grunde genommen und das betrifft den jungen Menschen genauso. Und sei es auch nur, dass man sich dafür einsetzt, also im Gesetz ist dann beschrieben, die Mittel für die Ausbildung muss der Arbeitgeber stellen. Was sind die Mittel? Was gehört dazu? Wo ist die Grenze? Das verhandelt man aus und dann kann man betriebliche Aktivierungen machen. Also dass dann halt nicht nur das Tabellenbuch dazu zählt, sondern auch das Fachbuch, das Englischbuch und weiß ich nicht, ein Tablet zum Beispiel. Ja, und das ist doch halt ganz nah an der Lebensrealität und das, da kannst du halt richtig was bewegen im Betrieb. Ja.
Das heißt aber, das ist so das eine, dass ihr wirklich an den Verhandlungstisch geht und solche Sachen aushandelt. Mhm. Teilweise wird ja aber auch Gewerkschaftsarbeit auf die Straße getragen.
Ja, naja klar. Also eine Tarifrunde, ganz klar, funktioniert so. Wir sagen, Achtung, Friedenspflicht ist bald vorbei, lass mal miteinander reden. Und wenn man sich nicht einig wird, obwohl man tolle Argumente hat, dann stellt man halt die Machtfrage. Und die, da kommt der alte Spruch der Gewerkschaft, wenn mein starker Arm das will, steht das Band still. Oder andersrum. Genau. Und das ist es halt letzten Endes. Es gibt eine Statistik, die zeigt, dass die Einkommensverhältnisse in Deutschland seit 1950 extrem auseinanderklaffen. Und das geht immer weiter, trotz unserer guten Tarifforderungen. Und das funktioniert nur, wenn man geeint ist und auch nicht so eine Salamitaktik fährt zum Beispiel. Also der Arbeitgeber ist ja total schlau und separiert dann zum Beispiel. Der Werkschutz von irgendeiner Firma ist ein Dienstleister, der gehört auf einmal nicht mehr dazu. Das sind so die anderen irgendwie. Und dann ist das mit den Putzkräften, dann ist das mit der Kantine. Und dann geht es weiter mit der Kontraktlogistik und. So wird gespalten und dem halten wir was entgegen. Und das verstehen die meisten. Die allermeisten Leute, die auf dem Werksgelände rumrennen, denen ist das halt gar nicht so wichtig, ob da denn Siemens Energy oben drauf steht oder ob der eine Kochmütze auf hat. Wichtig ist, dass das ein cooler Typ ist und dass der fair bezahlt wird und auch entsprechend behandelt wird. Und ja.
Nun ist faire Bezahlung so das eine große Thema, wenn wir über soziale Gerechtigkeit sprechen. Aber es gibt ja noch viel mehr. Also gerade wenn wir hier auf Berlin schauen, ja, ungleicher Zugang zu guter Bildung, zu wenig Kita-Plätze, betrifft auch Beschäftigte, ja, die eben keinen Kita-Platz finden. Dann mehr Homeoffice im Corona-Winter, obwohl es ja in Berlin auch an Wohnraum mangelt und es auch gerade an ausreichend großem Wohnraum mangelt. Also es gibt hier eigentlich genügend Probleme. Was können die Jusos tun? Was kann die junge IG Metall tun?
Ja, also die junge IG Metall war zum Beispiel vor einem Monat auf der Straße vorm Roten Rathaus und hat ihm die umlagefinanzierte Ausbildungsvergütung gefordert. So, also wir haben es vor den Koalitionsverhandlungen gefordert, wir haben es vor der Bundestagswahl gefordert und wir werden halt nicht müde, das zu fordern. Und das kann die IG Metall-Jugend machen, halt immer laut sein, immer ihre Forderungen in den Vordergrund stellen und auch sich nicht für irgendwas schämen. Man kann auch mal ein bisschen mehr fordern, als dann am Ende durchsetzbar ist, damit man sich halt bei einem guten Ergebnis trifft und nicht nur so ein halbseitiges irgendwas. Und das kann, wir bieten im Ortsjugendausschuss jetzt durch Corona das nicht mehr so oft an, aber dass wir eine Abendveranstaltung machen, dass man sich dann locker zusammen danach trifft. Vorher redet man über die Themen aus dem Betrieb, dann kommt da Firma XY mit Firma Z zusammen und eigentlich merkt man, hey, die haben alle die gleichen Probleme und das verbindet einen. Und wenn man gemeinsam wirkmächtig wird, weil es die Probleme halt überall gibt, dann macht das was mit einem. Das aktiviert einem, dass man schwimmt nicht so neben der Welt her, sondern man ist Teil dieser Welt und beeinflusst sie. Und das, wo das im Detail denn hingeht, ist unterschiedlich.
Sinem, wie ist mit den Jusos? Ich habe es ja gerade genannt, es gibt noch so aus diesem, also hinter diesem ganzen betrieblichen Bereich auch noch so viele andere Sachen hier in Berlin. Und auch da habt ihr es ja wahrscheinlich ein bisschen schwer, weil die SPD hier im Roten Rathaus auch seit 2 Jahrzehnten sitzt. Was könnt ihr da anders machen? Was könnt ihr da bewegen?
Ja, also für uns ist da wichtig, dass wir Forderungen erstmal unabhängig von der SPD entwickeln. Also wenn wir darüber nachdenken, was fordern wir, dann laden wir Expertinnen und Experten ein, überlegen das anhand unserer Grundwerte vielleicht, was man da fordern müsste, und sind nicht nur so, dass wir ja SPD-Forderungen aufschnappen aller, das gefällt uns jetzt, das unterstützen wir, das gefällt uns nicht, sondern wir sind tatsächlich auch Motor, inhaltlicher Motor dieser Partei. So ist die Selbstwahrnehmung so. Ja, das sieht man aber auch, wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie Antragsbücher für Landesparteitage aussehen. Ganz, ganz viele Anträge kommen immer von den Jusos, weil die tatsächlich Ideen, viele Ideen haben. Ja.
Also eine Partei wie die SPD, die ist sich selbst oft nicht so einig, ne? Und dann arbeitet man auch intern mal gegeneinander, so wahrscheinlich.
Naja, wir sind eine große linke Volkspartei und das vereint halt viele verschiedene Leute. Und es wäre ja auch total langweilig, wenn man sich da komplett einig wäre. Es wäre auch komisch. Also wenn meine Lebensrealität und meine Wahrnehmung dieselbe wäre wie von einem 60-jährigen weißen Unternehmer, der bei uns Mitglied ist und guter Sozialdemokrat ist, aber sicherlich woanders steht dann als ich in dem Moment. Ja, wäre ja auch irgendwie komisch, wenn das komplett die gleichen Lebensrealitäten und die gleichen Forderungen wären. Ja, aber wir versuchen einfach, neben dem, was läuft an Regierungsarbeit und an Dingen, die man kurzfristig umsetzen möchte, versuchen wir einfach langfristig Themen zu denken. Also beispielsweise beim Thema Mitbestimmung. So Demokratisierung der Wirtschaft und von wirtschaftlichen Entscheidungen ist eigentlich so ein Riesenpunkt. Und ich habe das Gefühl, es gefällt in der Gesellschaft nicht auf. Also jeder Lebensbereich ist eigentlich demokratisiert oder sollte es sein. Der es überhaupt nicht ist oder kaum ist, ist die Wirtschaft. So Unternehmensentscheidungen werden ja nicht von den Leuten getroffen, die in Unternehmen arbeiten, sondern werden getroffen von den Leuten, denen die Unternehmen gehören. Und das ist eigentlich, finde ich, eine krasse Gerechtigkeitsfrage und eine Frage von Demokratie, dass sich das ändert, dass wir da zumindest Schritte einleiten dahin, dass sich das ändert und überlegen, wie kann sich sowas vielleicht mal ändern. Das sind ja Themen, die man mit Gewerkschaften auch immer gut diskutieren kann, finde ich. Aber wo wir als Politik auch einfach mutiger sein könnten, gerade als eine linke Partei. Ja, und für die Jusos kann es da gar nicht schnell genug gehen, glaube ich, mit der Demokratisierung der Wirtschaft.
Ich habe da noch eine letzte Frage an euch. Und zwar sitzt ja jetzt mit Franziska Giffey bald eine neue regierende Bürgermeisterin im Roten Rathaus, wieder von der SPD. Was würdet ihr Franziska Giffey gern mit auf den Weg geben?
Ich gebe ja öfter was mit auf den Weg. Wir haben ja einen Austausch. Also sie ist meine Parteivorsitzende ja auch hier in Berlin. Und ich bin die Juso-Vorsitzende, da gibt es schon Austausch.
Dann darfst du es hier in einem Podcast nochmal machen.
ja, ich fände es sehr, sehr gut, wenn wir es hinbekommen würden, die Ausbildungsgarantie, die es jetzt auf Bundesebene geben soll, und auch hier in Berlin steht es im Koalitionsvertrag, wenn wir es schaffen würden, die so auszugestalten, dass wir jungen Menschen wirklich eine Garantie darauf geben, dass sie ihren Wunschausbildungsplatz bekommen können, und zwar in einer angemessenen Umgebung, ja, und nicht irgendwo. Das wäre so ein Wunsch, den ich hätte, dass man das ordentlich ausgestaltet und da wirklich Selbstverwirklichung schafft für junge Menschen. Ja.
Wie ist bei dir, Enrico? Auch ein kurzer Wunsch?
Ja, an Franziska speziell, ja, muss ich mal kurz überlegen. Also eigentlich war das auch schon wieder ein Punkt, an den ich gerade so ein bisschen gedacht habe, in Sachen Ausbildung und vor allem die Ausgestaltung von so einer Ausbildungsgarantie. Aber ein anderes Thema, ich habe es beim letzten Mal schon erwähnt mit SolarCity, das ist halt so, wenn du irgendeine Zahl im Raum stellst, bis 2050 25% Photovoltaikanteil, ja super gut, aber wie machen wir das? Und die Größeordnung der Projekte, und wenn man das vielleicht mit einer Ausbildungsgarantie gemeinsam denken würde, wir, weiß ich nicht, schauen, welche Unternehmen es in Berlin gibt, machen mit dem ein Konglomerat auf, finanzieren das quer, schaffen Ausbildungsplätze und realisieren SolarCity. Franziska macht das. Danke.
Konkrete Forderungen hier ganz zum Schluss. Schönen Dank. Das waren Sinem Taschan Funke von den Jusos und Enrico Wiesner von der IG Metall. Toll, dass auch ihr wieder zugehört habt. Erzählt unbedingt von unserem Podcast. Den gibt es bei Spotify, Apple, Google und auch auf allen vielen anderen Portalen. Bis ganz bald. Ich bin Philipp Eins.
Das war Arbeitswelten, ein Podcast der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen. Mehr über unsere Arbeit gibt es unter www.igmetallbbs.de.